Es geht heute Abend wieder um geistliche Gesundheit. Es geht um die Züge geistlicher Gesundheit. Das heißt, wir wollen die Frage beantworten, was kennzeichnet uns, wenn wir geistlich gesund sind, nicht krank? Der erste Zug geistlicher Gesundheit, der zu nennen wäre, ist wohl der Glaube an dieser Stelle im Sinne von Vertrauen. Es geht um ein Überzeugtsein von dem, was Gott ist und gesagt hat. Der Glaube ist eigentlich der Schlüssel unserer geistlichen Beziehung zu Gott. Das ist die Grundlage. Der Glaube, das Vertrauen des Christen, geht in mehrere Richtungen zu gleicher Zeit. Und wir haben gestern Abend zuerst gesprochen vom Vertrauen zu Gott hin, Glauben an Gott. Wer Gott vertraut, haben wir festgehalten, der glaubt auch das, was Gott gesagt hat. Zweitens, wer Gott vertraut, hat Vertrauen zu seiner Person. Er glaubt, dass Gott treu ist, dass er uns helfen kann, dass er uns beistehen wird. Wir kommen heute Abend zur dritten Eigenschaft des Glaubens zu Gott hin. Das heißt, wer Gott vertraut, der hofft auf ihn, der rechnet mit ihm in der Zukunft. Hoffnung ist ein Kind des Glaubens. Hoffnung ist auch ein Kind der Liebe, nach dem Apostel Paulus. Hoffnung stammt vom Glauben und von der Liebe zur gleichen Zeit. Aber da wir jetzt vom Glauben sprechen, wollen wir Hoffnung in Verbindung mit dem Glauben bringen. Wer auf Gott vertraut, der hofft auf ihn für die Zukunft. Denn der Glaube rechnet nicht nur mit dem, was Gott getan bzw. gesagt hat, sondern mit dem, was er tun wird, weil er es gesagt hat. Er wird fernerhin derselbe bleiben. Dazu einige Verse aus Römer Kapitel 15. Römer 15, Verse 12 und 13. Paulus ist dabei, auf Jesus Christus hinzuweisen, und er zitiert jetzt einige Verse aus dem Alten Testament, um zu zeigen, dass die Heiden sowohl als die Juden etwas davon haben, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und da heißt es in Vers 12, und wiederum sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Jessis, und der, der aufsteht, um über die, die von den Völkern sind, zu herrschen. Auf ihn werden die, die von den Völkern sind, hoffen. Aber der Gott der Hoffnung fülle euch auf euer Vertrauen hin mit aller Freude und allem Frieden, dahin, dass ihr reich seid an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 12 am Ende kann man übersetzen, auf ihn werden die, die von den Völkern sind, hoffen oder vertrauen. Beides ist dasselbe eigentlich. Sie werden mit ihm rechnen, denn Jesus Christus ist der von Gott gesandte Treue nach 2. Korinther 1. Jesus Christus verkörpert die Glaubwürdigkeit Gottes. Er ist das Amen, er ist das Ja Gottes. Wenn er gekommen ist, dann hat Gott seine Verheißung, sein Wort eingehalten. Er verkörpert die Glaubwürdigkeit Gottes. Und deshalb kann man auf ihn hoffen. Nicht nur das jüdische Volk, das die Verheißungen selbst hatte, sondern gerade dieses jüdische Volk bekam auch Zusagen in Bezug auf die herumwohnenden Völker. Die Goyim, das heißt die Heiden, die aus den verschiedenen Völkern, haben auch etwas davon, dass Gott der Menschheit gnädig ist. Auf ihn werden sie hoffen. Und das schließt uns ein, denn die meisten von uns, wenn nicht alle, sind nicht vom jüdischen Volk, sondern von den anderen Völkern. Gott ist ein Gott, auf den man hoffen darf, der Hoffnung gibt, Anlass zum Hoffen gibt. Und deshalb heißt er der Gott der Hoffnung. Nun sagt Paulus, wenn man mit diesem Gott der Hoffnung schenken will, rechnet, wenn man auf ihn vertraut, wenn man ihm glaubt, dann will er uns füllen. Darum betet Paulus hier, denn Vers 13 ist ein Gebet, während Vers 12 eine Verheißung ist. Vers 13 ist nun die Antwort in Form eines Gebetes auf die Zusage von Vers 12. Dieser Gott, der Hoffnung schenkt, der möchte dann, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir mit ihm rechnen im Glauben, uns füllen. Womit? Mit Freude, mit Frieden, damit wir reich sind an Hoffnung und alles dieses in der Kraft des Heiligen Geistes. Sehen Sie, der Glaube oder das Vertrauen ist der Schlüssel. Gott ist immer derselbe. Aber wenn wir einschalten, wenn wir Gott beim Wort nehmen, wenn unser Glaube die Hand Gottes nimmt, dann kann Gott in unserem Leben wirken durch seinen Heiligen Geist. Und dann kann das Wesentliche da sein. Die Umstände mögen sich noch nicht geändert haben, aber das Wesentliche, der innere Zustand, hat sich nun geändert. Und zwar ist es möglich, dass wir voll sein dürfen von Freude und Friede, das heißt ganz bestimmt sein davon. Wer voll des Geistes ist, der ist bestimmt vom Geist. Paulus vergleicht das mit dem Vollsein vom Alkohol. Wer vom Alkohol gefüllt ist, der ist vom Alkohol bestimmt. So soll es nicht sein, sagt Paulus. Daraus geht Unheil hervor. Aber vom Heiligen Geist geht Heil hervor. Und wenn man von ihm bestimmt ist, dann geht es besser, dann geht es gut. Und wenn man von Freude erfüllt ist, dann ist man von der Freude bestimmt. Und wenn man vom Frieden gefüllt ist, dann ist man vom Frieden bestimmt, in seinem ganzen Denken, in seinem Handeln, in seinem Reden. Dann bestimmt nicht mehr der Zweifel, die Depression, die Hoffnungslosigkeit, sondern das Vertrauen zu Gott hin. Der Glaube, das Vertrauen, wenn es gesund ist, rechnet mit einem Gott, der Hoffnung gibt für morgen. Und diese Hoffnung ist eine Hoffnung auf längere Frist sowie auf nähere Zukunft. Ob es nun die nächste Stunde ist oder ob es der nächste Tag oder der nächste Monat, die kommenden Jahre oder die Ewigkeit ist. Gott steht da und lässt uns auf ihn hoffen. Jesus Christus ist die Garantie dafür, sagt Paulus. Ein Viertes in Bezug auf den Glauben. Was kennzeichnet ihn, wenn er gesund ist? Wer Gott vertraut, dürfen wir sagen, der hält ihm die Treue. Denn zu glauben heißt, treu zu sein. Im Englischen kann man das schön sagen mit demselben Wort. Das Wort für Glauben ist Faith. Und wenn man den Glauben hält oder die Treue hält, dann sagt man, one keeps faith. Man behält den Glauben, die Treue. Glaubensvoll zu sein heißt treu im Englischen, faithful. Ich leiste mir dieses, weil ich annehme, dass eine Anzahl von uns etwas Englisch versteht. Im Griechischen ist es auch so. Man sollte das wissen. Das Wort für Glauben hat es mit der Treue zu tun. Und wer Glauben hält, bei wem der Glaube gesund bleibt, bei dem haben wir einen treuen Menschen. Ich lese einige Verse. Zuerst 2. Timotheus 4, Vers 7. 2. Timotheus 4, Vers 7. Paulus spricht am Ende seines Lebens, schreibt in seinem Brief an seinen ersten Mitarbeiter, an den, auf den er sich verlassen kann. Er sagt ihm: Ich habe den edlen Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Das heißt, ich habe meinem Herrn die Treue gehalten. Ich habe bis heute mit ihm gerechnet für Heil und Hilfe, für gestern, heute und Zukunft. Er ist mein Verlass. Mein Glaube konzentriert sich auf ihn. Mein Vertrauen hat ihn zum Gegenstand. Ich bin ihm treu geblieben. Ich bin nicht abgewichen. Welch ein schönes Zeugnis kann Paulus sich selbst ausstellen. Jetzt wird ein Zeugnis anderen ausgestellt in der Offenbarung. Und zwar in Offenbarung 13. Dort den Versen 18 und 10 bis 10. Entschuldigung, 8 bis 10. Offenbarung 13, Vers 8. Und alle werden es anbeten, die auf der Erde wohnen. Das heißt, wer die Offenbarung etwas kennt, weiß vielleicht, dass dieser Ausdruck, die, die auf der Erde wohnen oder die auf der Erde Wohnenden, kommt mehrere Male vor in diesem Buch. Und das bezieht sich auf Nichtmenschen, nicht lediglich auf Menschen, die einfach hier wohnen auf der Erde und nicht auf einem anderen Planeten bzw. im Himmel, sondern diese Formulierung, die auf der Erde wohnen, bezieht sich auf die Nichtchristen. Die Christen werden in der Offenbarung bzw. die Glaubenden, an Gott Glaubenden, werden in der Offenbarung nicht so genannt. Sie werden mit dieser Formulierung und die anderen werden mit dieser Formulierung von den an Gott Glaubenden unterschieden. Die, die auf der Erde wohnen, sind die, die Erde als ihre Welt betrachten. Paulus schreibt einmal an die Kolosser und stellt ihnen die Frage: Warum tut ihr so, als würdet ihr in der Welt leben? Und dann kann ein Schlauer aus Kolosse antworten: Ja, wohne ich nicht in dieser Welt? Und Paulus, genauso schlau, würde sagen: Nein, nicht, wenn sie in Jesus sind. Dann nicht. Und mit Petrus könnte er dann sagen: Sie mögen hier ein Pilger sein, ein Tourist, aber sie wohnen nicht in der Welt. Das ist nicht ihr Zuhause. Da sind nicht die Wurzeln. Psalm 92, da wird der gepriesen, der gepflanzt ist im Hause Jahwes, der seine Wurzeln hat dort, wo Gott wohnt. Aber die, die auf der Erde wohnen, sind nicht solche. Die suchen in dieser Welt ihr Heil. Dort suchen sie das, was sie zum Leben brauchen. Die Erde ist ihre Welt. Und da heißt es hier: Alle werden es anbeten. Das heißt, die, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, in dem Lebensbuch des geschlachteten Lammes. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Nicht jeder hat ein Ohr. Er mag ein äußeres Ohr haben, aber er hat kein inneres Ohr, nicht jeder hat das. Wenn jemandem das Ohr geöffnet wurde, dann soll er es gebrauchen. Sehen Sie, es gibt drei Klassen von Menschen nach der Heiligen Schrift in dieser Beziehung. Menschen, die kein Ohr haben, Menschen, die ein Ohr haben, es aber nicht gebrauchen, und drittens Menschen, die ein Ohr haben und sie gebrauchen es. Christen haben ein Ohr, alle Christen. Aber nicht jeder Christ gebraucht dieses Ohr. Wenn jemand ein Ohr hat, soll er es auch gebrauchen und soll hören auf das, was Gott hier sagt. Und was sagt er? Wenn jemand in die Gefangenschaft führt, geht er in die Gefangenschaft. Hier ist die Rede davon, dass die Gottestreuen verfolgt werden. Die einen gehen in die Gefangenschaft und die, die dazu veranlassen, die müssen dasselbe Los dann später bekommen. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist die Ausdauer und der Glaube der Heiligen. Ein etwas geheimnisvolles Wort und nicht leicht zu verstehen. Was heißt, hier ist die Ausdauer und der Glaube der Heiligen? Hier, dort, wo verfolgt wird, wo Gläubige verfolgt werden, dort ist Ausdauer. Sie bleiben Jesus treu, sie weichen nicht von ihm. Und sie halten ihm die Treue, das heißt, der Glaube der Heiligen bewährt sich. Und wenn Menschen sie verfolgen oder gar sie töten, dann tut es ihnen eigentlich nichts. Sie bleiben treu bis in den Tod. Sie beten das Tier nicht an, sie nehmen die Zahl nicht an. Wieder wird das Wort Glauben im Sinne von Treue halten gebraucht. Ein fünftes, das den Glauben kennzeichnet, wenn er gesund ist. Wer Gott vertraut, kann sich über ihn freuen. Glaube oder Vertrauen führt zur Freude. Zwei Verse aus dem Alten Testament. Nehemia 8, Vers 10. Vielleicht lohnt es sich Ihnen, diesen Vers aufzuschlagen. Ich weiß nicht, wie er in Ihrer Übersetzung lautet. Luther hat wohl übersetzt, die Freude am Herrn ist eure Stärke oder sei eure Stärke. Das Wort im Grundtext scheint mir bedeutet aber nicht eigentlich Stärke. Es ist ein Wort, das für einen Zufluchtsort gebraucht wird. Für eine Höhle zum Beispiel in den Bergen, wo David sich oft aufgehalten hatte, wenn er von Saul fliehen musste. Und dann spricht er von gewissen Gegenden in den Bergen, dass er dort eine Zuflucht findet. Oder einen Fort, eine Burg, einen Schutz in einer Höhle zum Beispiel. Dieses Wort oder dieser Gedanke ist hier vorhanden. Die Freude am Herrn ist eure Festung. Freude am Herrn als Festung, was heißt das? Ich habe lange hierüber gerätselt. Wieso ist Freude eine Festung? Man würde doch sagen, die Festung dient zur Freude. Aber wieso ist schon die Freude eine Festung? Hier wird etwas vorausgesetzt in diesem Vers. Es wird vorausgesetzt, dass man eine Festung hat, weil man Jahwe, dem Gott Israel, vertraut. Man hat ihn angenommen als seine Festung, man vertraut darauf. Und man ist so ruhig in Gott, dass man sich freuen darf über diesen Gott. Und gerade diese Freude als Kennzeichen des Vertrauens, als Zug des Glaubens, bringt es, dass Gott eine Festung ist. Das heißt, wenn man mit Gott rechnet und darüber froh wird, dann ist Gott auch das, was er versprochen hat, nämlich eine Festung. Das heißt, der Glaube hat sich so stark unter Beweis gestellt, dass er zur Freude geworden ist. Und wenn Glaube so stark ist, dass er zur Freude geworden ist, dann kann Gott reagieren. Dann kann er uns schützen. Karl Stutt spricht davon, der Glaube kann lachen. angesichts der Schwierigkeiten im Leben kann das Vertrauen zu Gott hin lachen, weil er Freude hat, der Herr wird schon sorgen. Auf ihn kann man sich verlassen bis zur Freude hin. Und dann antwortet Gott und schützt seine Kinder. Die nächste Stelle, Psalm 5, Psalm 5, Vers 12. Ein ähnlicher Gedanke. Alle, die Zuflucht bei dir nehmen, freuen sich. Sie singen ewiglich. Noch einmal. Alle, die Zuflucht bei dir nehmen, das heißt, die sich auf Gott verlassen in der Not, die freuen sich. Und sie singen ewiglich. Ich denke aber doch, dass manch ein Gläubiger heult und weint. Singt denn jeder, der Zuflucht bei Gott findet? Früher oder später schon. Hier heißt es, sie singen ewiglich. Das heißt, sie werden eines Tages ewiglich singen. Schon heute darf es zum Singen kommen. Aber hier, solange wir in dieser Welt sind, wechseln sich doch ab, weinen und singen. Wer guten Mutes ist, der darf singen, sagt Jakobus. Wer Böses erleiden muss, der soll dann beten, damit es dann mit der Zeit wieder zum Singen kommen darf. Wenn wir die Zuflucht bei Gott gefunden haben, dann dürfen wir uns an ihm freuen. Freuen Sie sich über Gott. Haben Sie wirklich Freude an Gott? Prüfen Sie sich selbst, ob Sie gesund sind, geistlich. Ist dieser Zug des geistlichen Lebens gesund, das Vertrauen? Kann das Vertrauen so stark, ist das Vertrauen so stark, dass es zur Freude wird? Zur Freude am Herrn. Das ist ein guter Test für uns. Aber jetzt kommen wir zu einer zweiten Richtung. Das alles, was ich bis jetzt gesagt habe, gestern Abend und heute, bis jetzt, hat zu tun gehabt mit dem Glauben, der zu Gott hingerichtet ist. Der Glaube als Zug der geistlichen Gesundheit hat aber noch eine andere Richtung. Vielleicht überrascht es uns und vielleicht denkt der eine oder andere, ich würde jetzt Psychologe werden. Was immer Sie denken, dass ich werde, nun, das wollen wir einmal dahingestellt sein lassen. Wollen wir die Schrift aufschlagen. Und Römer 12, die Verse 3 bis 6 lesen. Römer 12, Verse 3 bis 6. Hier ist von Selbstvertrauen die Rede. Ein Christ, der geistlich gesund ist, vertraut sich selbst. Und dann mag ein Bibelkenner vielleicht antworten mit 2. Korinther 1, Vers 8 und 9. Wir haben diese Erfahrung gemacht mit dem Tode, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf den, der die Toten erweckt. Ja, das stimmt auch. Nur, wenn man viel in der Bibel liest, dann lernt man zu denken. Und man lernt dann zu differenzieren, beziehungsweise differenziert zu denken. Man lernt, dass dieselben Ausdrücke in verschiedener Art und Weise gebraucht werden. Die Schrift lehrt uns, dass wir kein Selbstvertrauen haben sollten. Und die Schrift lehrt uns, dass wir Selbstvertrauen haben dürfen. Was ist der Unterschied? Das Zeichen, in dem hier Vertrauen ist. Das Zeichen, was ist das? Lesen wir. Römer 12, Vers 3 bis 6. Ich sage euch, einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er sich nicht für hoch halte. Hier wird übrigens im Grundtext ein Wort gebraucht, immer wieder, ein und dasselbe Wort, aber im Deutschen ist das fast unmöglich, das so zu übersetzen. Ich könnte das versuchen, vielleicht kämen sie mit. Zum Beispiel, ich sage einem jeden unter euch, dass er nicht hoch von sich sinne, nicht mehr denn zu sinnen sich gebührt, sondern dass er darauf sinne, eine gesunde Gesinnung einzunehmen. Sind Sie mitgekommen? Also noch einmal in etwas besserem Deutsch. Ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Gesinnung oder Haltung einzunehmen, sich selbst gegenüber. Wie? Was ist eine gesunde Haltung sich selbst gegenüber? Wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens oder des Vertrauens zuteilte, so soll man sich selbst gegenüber gesinnt sein. Nicht zu viel von sich halten, Paulus sagt nicht zu wenig, das ist kaum eine Gefahr. Auch bei Minderwertigkeitskomplexen ist meistens das Problem nicht das Minderwertigkeitsgefühl, sondern dass man zu viel von sich hält. Das steckt immer wieder dahinter. Man sollte nicht zu schnell auf die Psychologen hören, die so stark, so viel davon sprechen, dass man ein Selbstvertrauen haben möchte. Nicht so. Die Gefahr ist auch nicht, dass wir zu wenig von uns halten. Die Gefahr ist wirklich, dass wir zu viel von uns halten. Und deshalb spricht Paulus dieses Thema an. Ein jeder sorge dafür, dass er nicht zu hoch von sich halte, sondern so von sich halte, wie zu halten sich gebührt. Das schließt natürlich ein, dass man nicht zu wenig von sich halte. Das steckt da drin. Und jetzt kommt die Begründung. Ich weiß nicht, welche Übersetzung Sie haben. Ich hoffe, Sie haben eine, die den Satz hier nicht zerstückelt. Sehr viele Übersetzungen tun das. Der Übersetzer leistet sich sehr schnell einen großen Buchstaben nach einem letzten Punkt. Das darf man nicht zu schnell. In der Bibel haben wir lange Sätze und wir müssen die Verbindung beibehalten. Wenn man neue Sätze baut, muss man dann dafür sorgen, dass die Verbindung zwischen diesen neuen Sätzen beibehalten wird, die im Grundtext vorhanden ist, die Verbindung. Vers 4 setzt den Satz von Vers 3 fort und Vers 3 setzt übrigens einen Satz von Vers 2 fort. Immer noch ein und derselbe Satz, und zwar bis zum Ende von Vers 8. Und dann beginnt wieder ein langer Satz. Aber wir sind jetzt bei den Versen 3 und 4. 4 setzt Vers 3 fort. Denn, das heißt, dieses mit dem Vertrauen, mit dem von sich halten, hat eine Begründung. Gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. Das ist die Begründung dafür, dass man so von sich halten soll, wie Gott es schenkt, wie Gott ein Maß gibt. Haben, der Satz wird fortgesetzt, haben dabei Gnadengaben, verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Jeder hat sein Maß an Gabe, Begabung. Und diese Begabung ist ein Maß des Vertrauens. Aber diese Gnadengabe haben wir, weil wir in Christus sind. Und in diesem Raum ist es Gott und Christus und der Heilige Geist, der Dreieinige, der uns fähig macht zum Dienst. Wir haben also ein gewisses Maß, jeder verschieden, sagt Paulus. Der eine hat dieses Maß, der andere hat das Maß. Wenn Gott nun einem beschenkt hat, ihn befähigt hat, dann hat er Kraft dieses Geschenkes, das von Gott kommt, Grund zum Handeln, zum Vertrauen. Er darf nicht mehr sagen, das kann ich nicht. Nein, er kann. Es ist geschenktes Maß und deshalb geschenktes Vertrauen. Gott hat ein Maß des Vertrauens in uns hineingelegt. Und dieses Vertrauen geht zu mir selbst hin, weil Gott mir etwas gegeben hat, das bei mir bleibt. Gnadengaben sind nicht Gaben, die jeden Sonntag wechseln. Die Tätigkeit wechselt sich. Aber ändert sich. Aber nicht die Gnadengabe, die habe ich kontinuierlich. Paulus sagt in 1. Korinther 12, die Gnadengabe ist das, was ich bin in Christus. Was mich, als ich nach Deutschland kam, immer wieder beeindruckte, wenn ich ins Gespräch kam mit verschiedenen Christen oder anderen Menschen. Man versucht dann eine Verbindung herzustellen. Wo kommen Sie her? Was tun Sie? Was sind Sie? Und so weiter. Was machen Sie? Dann habe ich es erlebt, dass wenn ich fragte, was sind Sie oder von Beruf, was machen Sie? Dann sagt er, ich bin zum Beispiel, ich bin Schreiner. So, wo arbeiten Sie? Und so weiter. Ja, ich arbeite gar nicht als Schreiner. Ja, warum sagt er denn, dass er Schreiner ist? Das frage ich mich ja. Ja, ich habe Schreiner gelernt, aber ich bin jetzt in einem anderen Beruf. Aber er verstand sich immer noch als Schreiner, weil er diesen Beruf erlernt hatte. Heute ist es nicht mehr so stark, aber damals war der Beruf so lebensprägend, dass man das war und blieb eigentlich, was man gelernt hatte. Paulus sagt, der eine Christ ist ein Auge. Das ist er immer. Er ist nicht eine Woche ein Auge, in die nächste Woche ein Ohr. Er ist als Christ ein Ohr, ein Auge, eine Hand, ein Fuß und so weiter. Und diese Tatsache, dass Gott aus ihm etwas gemacht hat, verleiht ihm Selbstvertrauen. Erkennen Sie das Zeichen? Das Zeichen ist der Herr selbst. Wenn ich auf ihn schaue und es aus seiner Hand annehme, dass ich begabt worden bin, dann kann ich mich darauf verlassen und übrigens darf mich weiterhin darauf verlassen, dass er mir helfen wird, diese bereits geschenkte Begabung zu gebrauchen. Denn das genügt nicht, dass ich begabt worden bin. Ich brauche immer noch Gnade und Hilfe, diese Begabung zu benutzen. Das heißt, die Fähigkeit zum Dienst, zum Handeln kommt von Gott. Nun ist es ja so, dass unser Tun uns Selbstbewusstsein gibt. Jemand, der gut fahren kann, hat ein gewisses Selbstbewusstsein. Jemand, der gut rechnen kann, der bezieht daraus ein Selbstbewusstsein. Und wenn man nichts Besonderes kann, dann beruft man sich vielleicht auf die Assoziation. Ja, der und der, wissen Sie, der kommt aus unserem Dorf. Das ist so eine Verbindung. Er ist etwas und kommt aus demselben Dorf, aus dem ich komme, also bin ich auch etwas. Das schwingt damit, nicht wahr? Oh, die kleinen Jungs, die auf der Straße spielen, mit einmal sagt der eine, der etwas beleidigt ist, du Junge, ich werde etwas. Oder mein Vater, der kommt bald nach Hause, der wird dir was. Ja. Ja, was sagst du, mein Vater, der wird schon fertig werden mit deinem Vater. Und so weiter. Wenn Sie es verkraften können, es gibt die nette Geschichte von drei Jungs, die sprachen auch so, haben gepocht auf ihre Väter. Der eine sagte, mein Vater, der ist so reich, der kann dies und das tun. Und der andere Junge sagt, ach du, was sagst du da? Mein Vater, der braucht nur so und so viele Stunden zu arbeiten in der Woche, dann bringt er so viel Geld nach Hause. Und der dritte sagt, ihr wisst überhaupt gar nicht, wovon ihr spricht. Mein Vater, der braucht nur einmal am Sonntag eine Stunde einen Gottesdienst zu halten. Und dann braucht es vier Kerle, das Geld einzuholen. Stand natürlich unter dem Eindruck, dass die ganze Kollekte seinem Vater zufiel. Man bezieht sein Vertrauen. Wir dürfen uns auf unseren Herrn verlassen. Und wissen Sie, dass der Apostel Paulus gerade dieses Wort gebraucht? Pochen, stolz sein. Wir übersetzen so euphemistisch rühmen. Verschönern es vielleicht, aber schwächen es auch ab. Pochen. Wir pochen, wir sind stolz auf unseren Herrn. Aber gerade das verleiht uns Selbstvertrauen. Weil wir einen Herrn haben, deshalb können wir. David kann nichts gegen Goliath. Aber er verlässt sich auf den Herrn und dann vertraut er und handelt. Er nimmt die Schleuder und schwingt sie. Er sagt, ich kann sie schwingen. Nicht verlässt er sich auf sich selbst, sondern auf seinen Herrn. Aber gerade daraus bezieht er an Selbstvertrauen. Jeder hat sein eigenes Maß, je nachdem er beschenkt wurde. Das ist klar. Hier ist nicht von dem allgemeinen Glauben die Rede, sondern von dem Vertrauen, das jeder in seinem Dienst hat. Aber eben ein Vertrauen, das zum Selbstvertrauen wird, dank der Gnade Gottes. Und dann haben wir noch eine dritte Eigenschaft des Glaubens oder eine dritte Richtung besser. Eine sehr schöne Richtung. Wir haben gesprochen von der Richtung des Glaubens zu Gott hin, von der Richtung des Glaubens zu uns selbst hin. Und jetzt muss ich noch sprechen von der Richtung des Glaubens zum Bruder, zur Schwester hin. Wir haben, oder ich möchte zwei Beispiele anführen, von dieser Ebene, der horizontalen. Ein negatives Beispiel und ein positives Beispiel. Das negative Beispiel ist der Thomas. Jesus war auferstanden. Die Jünger, einige von ihnen, hatten Jesus gesehen. Thomas war nicht dabei gewesen. Er hat Jesus nicht gesehen. Und jetzt kommen die anderen Kollegen und erzählen dem Thomas, du, wir haben Jesus gesehen. Was? Das glaube ich nicht. Was war das Problem von Thomas? Dieses Problem wird sehr, sehr oft, ich befürchte meistens, nicht identifiziert. Meistens gebraucht man diese Geschichte, um zu sagen, dass wir glauben sollten, ohne beweisen zu können. Und das ist nicht, was hier steht. Das ist nicht der Sinn der Geschichte. Die Schrift erwartet von uns nie einen Glauben ohne Beweise. Im Gegenteil. Die Schrift sagt, wir sollen nicht glauben, bis wir Beweise haben. Wir müssen einen Grund haben. Wir dürfen nicht glauben ohne Anlass. Wir müssen Grund haben, Anlass haben für unser Vertrauen. Und deshalb bemüht sich Gott so ungeheuer, um Gründe zu liefern dafür, dass wir ihm vertrauen dürfen. Wenn man das weiß, dann kann man viele Stellen der Heiligen Schrift viel besser verstehen. Gott bemüht sich von Anfang bis Ende, dem Menschen entgegenzukommen in seinem Bedürfnis, einen Grund zu haben für das, was er glaubt. Deshalb handelt er so in Israel, damit man ihm glauben kann. Lesen Sie Jesaja, die Kapitel ab 40. Immer wieder sagt Gott, schaut einmal, aufgrund davon, aufgrund davon, aufgrund davon dürft ihr mir vertrauen. Ich bin doch derselbe. Es gibt doch keinen anderen Gott. Schaut euch die anderen Götter an. Die werden aus Holz gemacht, aus demselben Stamm macht man einen Götzen und aus dem anderen Teil des Stammes macht man sich Feuerholz. Ist das ein Gott, auf den man sich verlassen kann? Gott plädiert. Er ruft auf zu einem begründeten Vertrauen. Was war denn das Problem des Thomas? Das Problem des Thomas war, dass er seinen Kollegen nicht glaubte, als er keinen Grund hatte, ihren Bericht anzuzweifeln. Thomas hatte einige Jahre mit diesen anderen Männern zusammen gelebt. Und er hatte erlebt, dass sie als Gruppe vertrauenswürdig waren. Judas war nicht mehr da, von dem kann man jetzt nicht sprechen. Es waren noch 10 übrig geblieben, nebst ihm. 11. Er hatte keinen Grund, den Bericht der anderen 10 anzuzweifeln. Er hatte allen Grund, ihnen Glauben zu schenken, aufgrund seiner Erfahrung mit ihnen. Jetzt plötzlich nicht zu glauben, war nicht richtig. Sie hatten ihn gesehen. Er nicht, natürlich. Aber nicht jeder von uns muss dasselbe gesehen haben. Beweisführung geht oft über Schritte. Der Lehrer oder die Lehrerin, die in der Schule erzählt, ihr Kinder, es gibt einen Erdteil. Unten, die Erde ist rund, und auf dem unteren Teil der Erde gibt es einen Weltteil, der heißt Australien. Und jetzt kann ein Kind sagen, Lehrerin oder Lehrer, beweisen Sie mir einmal, dass die Erde erstens rund ist und zweitens, lass mich erst dieses Land sehen, bevor ich glaube, was du sagst. Der Schüler hat keinen Grund dafür. Sollte sich die Lehrerin der Lehre unglaubwürdig machen, sollte sich herausstellen, dass sie manchmal nicht die Wahrheit sagt, da natürlich beginnt das Kind sich zu fragen. Ist dies auch jetzt eine Lüge, eine Unwahrheit, oder ist es jetzt doch eine Wahrheit? Aber solange wir normal Erfahrungen machen miteinander, dass wir finden einander glaubwürdig, haben wir keinen Grund zum Zweifel. Thomas macht sich selbstständig hier. Und das war falsch. Und das ist, was Jesus rügt. Thomas hätte bereit sein sollen, zu verzichten auf persönliches Sehen. Aber er wurde nicht aufgerufen, zu verzichten auf Beweise. Die hatten die anderen 10. Und Thomas hatte allen Grund, den Beweis anzunehmen. Das ist, was wir tun. Nicht jeder von uns kann prüfen, ob die Heilige Schrift stimmt. Aber wir können uns fragen, gibt es Personen, die wir für glaubwürdig finden, die das aber untersucht haben, dann haben wir Vertrauen in Personen, die es aber beweisen können. Und so vertrauen wir darauf. Aber jeder von uns muss Grund haben. Also, Thomas glaubt nicht an seine oder hat nicht Vertrauen zu seinen Kollegen. Aber jetzt ein positives Beispiel. Das ist der Apostel Paulus. Paulus hat Vertrauen zu seinen Brüdern und Schwestern in Christus. 2 Stellen aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief, Vers 1 und dann Vers 2. Kapitel 1, Vers 13. Ich beginne zu lesen in der Mitte von Vers 13. Bis Vers 15. Aber ich hoffe, dass ihr auch bis ans Ende erkennen werdet, so wie ihr uns auch in gewissem Maße erkanntet, dass wir euer Ruhm sind, gleich wie auch ihr der unsere an dem Tage des Herrn Jesus. Und in diesem Vertrauen nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet. Wenn man die Geschichte nicht kennt, dann ist es vielleicht etwas schwierig, diese Verse zu verstehen. Paulus hatte Pläne gemacht. Er hatte Pläne gemacht, zweimal Korinth zu besuchen. Einmal auf dem Hinweg zu einem anderen Ziel über Korinth hinaus, jenseits von Korinth. Und dann auf dem Rückweg wollte er wieder in Korinth anhalten. Aber er hatte erfahren, dass die Gemeinde in Korinth geistlich nicht so gut steht. Und Er hatte aber Vertrauen zu ihnen. Und er dachte bei sich, wenn ich jetzt komme, dann muss ich eigentlich, so wie die Situation jetzt ist, hart sein. Ich muss eingreifen. Aber ich werde das nicht tun. Ich werde das Geschwür weiter wirken lassen. Ich werde weiter die Situation belassen. Ich vertraue, dass es sich etwas ändern wird. Gerade diese Planesänderung wurde ihm natürlich vorgeworfen. Paulus erklärt dann aber mit der Zeit, weshalb er seinen Plan geändert hatte. Gerade weil er Jesus treu blieb. Gerade weil er Glauben hatte, weil er treu war, wurde er untreu. Das heißt, änderte er seinen Plan. Das hat sie natürlich beschämt. Paulus hat seinen Plan geändert, weil er den Korinthern vertraute, dass sie sich ändern würden. Jetzt eine weitere Stelle, Kapitel 2, Vers 3. Inzwischen hat er Bericht bekommen, Titus hatte er getroffen, und das war schon vorher gewesen, aber er hat Bericht bekommen und einiges hat sich geändert, aber noch nicht alles, und deshalb schreibt er gerade diesen Brief. Es gibt drei Gruppen von Christen in Korinth. Die einen sind ihm zugeneigt, auf die kann er sich verlassen. Und die spricht er als Erste an. Dort findet er eine Brücke, die er schlagen kann zur ganzen Gemeinde. Dann gibt es eine zweite Gruppe, wir wissen nicht wie groß. Die Gruppe, die ihm zugeneigt war, war wohl die größere Gruppe. Aber es war noch eine Gruppe, die war so, stand so dazwischen, zwischen Tür und Angel. Sie wussten nicht, wie sie sich entscheiden sollten. Denn es gab eine dritte Gruppe, die waren Gegner von Paulus. Die spricht er als letzte Gruppe an in diesem Brief. Die zweite Gruppe als zweites. Er schlägt also eine Brücke zu der Gruppe, auf die er sich verlassen kann, gewinnt dann die zweite Gruppe und kann es sich dann leisten, die dritte Gruppe anzusprechen. Aber während er diesen Vers schreibt, in Kapitel 2, Vers 3, ist er immer noch, so viel ich weiß, bei der ersten Gruppe. Deshalb hat dieser Vers so viel Bedeutung. Lesen wir ihn. Und eben dieses schreibe ich euch, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, deren ich mich freuen sollte. Wobei ich Vertrauen habe zu euch allen, dass meine Freude die euer aller ist. Ich finde das ungeheuer. Es ist noch nicht alles in Ordnung in Korinth. Aber Paulus weiß, es kann sich ändern. Warum? Weil er Vertrauen hat zu den Unentschiedenen und auch zu denen, die immer noch seine Gegner sind. Das ist gewaltig. Ist dieses Vertrauen in dieser Gemeinde gesund? Das ist eine Frage, die ich nicht stelle, weil ich etwa Zustände kennen würde. Ich kenne ihre Gemeinde überhaupt nicht. Sie ist mir fast total unbekannt. Ich habe kaum jemanden in dieser Gemeinde überhaupt gekannt. Ich komme hier als Fremder. Ich bin nur gerufen worden, Gottes Wort zu verkünden. Das gehört dazu, dass man solche Fragen stellt, nicht wahr? Sie verstehen das. Man muss das doch anwenden. Ich weiß nicht, ob das anwendbar ist. Ich weiß nicht, ob das hier an Not ist oder nicht. Ich weiß aber so viel, dass ich selbst und viele Christen mit mir Schwierigkeiten an dieser Stelle haben. Vertrauen zu haben zu solchen Menschen, zu solchen Brüdern und Schwestern, mit denen man nicht im Einverständnis lebt. Das mag vielleicht keine große Sache sein, nur eine Meinungsverschiedenheit. Aber es kratzt bald an das Vertrauen. Paulus liebt alle Geschwister in Korinth. Und er bringt dieses zum Ausdruck. Ich vertraue euch. ich glaube an euch. Er sagt nicht, dass er weiß, welche Entscheidungen sie treffen werden. Aber er hat Vertrauen selbst zu denen, die ihm feindlich gesinnt sind. Dass etwas Ehrliches bei ihnen ist, dass sie den Willen des Herrn tun wollen. Es gibt sehr viele Christen, die nicht in freundschaftlichen Beziehungen leben miteinander. Und wenn man jetzt mit dem einen und mit dem anderen sprechen würde, alleine, dann würde man erfahren, dass beide wirklich den Willen des Herrn tun wollen. Ich habe das erlebt. Es ist eben nicht möglich, mit allen Menschen im Einverständnis zu leben. Das gibt es, dass Christen den Willen des Herrn tun wollen, aber geistlich noch nicht so weit gewachsen sind, dass sie in Liebe und Vertrauen leben können mit solchen, die nicht ihrer Meinung sind. Und jetzt ist es wichtig, dass unser geistliches Leben an dieser Stelle gesund wird, stark wird, dass wir lernen, zu solchen Geschwistern hier auch Vertrauen zu haben, von denen wir meinen, sie stehen nicht recht. Aber ich kann ihnen nicht das Zeugnis ausstellen, dass sie den Herrn nicht lieben würden. Ich meine, ihre Haltung irgendwie ist falsch. Und ich bin geneigt, das anzukreiden. Aber wenn ich wirklich ehrlich bin, muss ich zugeben, er scheint wirklich den Willen des Herrn tun zu wollen. Und er scheint das Wort Gottes zu lieben. Und er betet. Und er wirkt für den Herrn. Da ist es wichtig, dass wir Vertrauen haben zu dem, was der Herr dort wirkt. Und übrigens, auch wenn wir nicht sehen, wie es mit der geistlichen Gesundheit des anderen bestellt ist, wir haben immer noch Grund zum Vertrauen. Denn ich erinnere an Epheser 3, Vers 20, den Vers, den wir gestern hatten. Gott ist am Werk in einem jeden seiner Kinder. Und Kraft dessen darf ich Vertrauen zum Bruder haben. Weil ich Vertrauen zu dem Herrn habe, der in meinem Bruder, in meiner Schwester wirkt. Sehen Sie, das Vertrauen hat immer nicht uns selbst, nicht Menschen, sondern Gott zur Grundlage. Und wenn wir ihm vertrauen, dann dürfen wir damit rechnen, mit dem, was er gesagt hat. Wir dürfen mit ihm rechnen, auch in die Zukunft hinein. Wir dürfen ihm die Treue halten. Wir dürfen uns auf uns selbst verlassen, wenn er uns beschenkt hat. Und wir dürfen dienen im Vertrauen, dass er uns helfen wird. Und wir dürfen Vertrauen haben zum Bruder, zur Schwester. Wollen wir beten, dass unser Glaube nach jeder Richtung, in jeder Eigenschaft des Glaubens gesund ist? Das möge der Herr schenken.